NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Macht die Digitalisierung unsere Augen kaputt? Welche Belastungen ergeben sich durch die zunehmende Nutzung von Smartphone und Tablet, auch im privaten Bereich, für unser Sehorgan? Wie können dank Lasertechnologie Erkrankungen frühzeitig erkannt und besser geheilt werden? Das alles im Schwerpunktthema dieser Logo-Ausgabe. Weitere Themen: Moorbrand, ein großer Schaden für das ökologische Gleichgewicht. Die Seeschifffahrt bleibt ein Hauptverursacher von CO2. Deutsche Forschungssonde landet auf Asteroiden. Und im Durchblicker geht es um Springschwänze, die sich mit einem chemischen Stoff gegen Fressfeinde verteidigen. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Seit Wochen schwelt im Naturschutzgebiet Tinnadose-Sprakeler Heide ein Moorbrand, ausgelöst durch Schießübungen der Bundeswehr. Die Suche nach den Verantwortlichen ist Teil der politischen Aufarbeitung der Katastrophe. Die ökologischen Konsequenzen und zusätzliche Maßnahmen zur Eindämmung des Feuers sind wichtig für die Zukunft des Naturschutzgebietes. Der folgende Beitrag von Michael Kurt kann daher nur eine vorläufige Bilanz sein.
Moore machen nur 3% der weltweiten Bodenfläche aus, aber sie speichern doppelt so viel Kohlendioxid wie alle Wälder unserer Erde zusammen. Würde dieses CO2 frei werden, der Klimawandel wäre eine Klimakatastrophe. Bei einem Moorbrand verbrennen auf einem Quadratmeter Moor, der bis 1 Meter Tiefe brennt, 50 Kilogramm Kohlenstoff, was 180 Kilogramm Kohlendioxid entspricht.
Wenn man das jetzt hochrechnet, soweit ich weiß, sind das 8 Quadratkilometer, die betroffen sind von dem Moorbrand. Eine erste Hochrechnung war ja mal so 500.000 Tonnen CO2. Ich kann mir eher vorstellen, was auch andere Wissenschaftler schon geschätzt hatten, dass es in einem Bereich zwischen 1 Million und 1,5 Millionen Tonnen CO2 ist.
Franziska Tanneberger, Leiterin des Greifswald-Moorzentrums, warnt davor, den entstandenen Schaden kleinzureden. Er lässt sich sogar konkret quantifizieren. Nach Berechnungen des Umweltbundesamtes ist mit Folgekosten in Höhe von 80 Euro pro Tonne freigewordenes Kohlendioxid zu rechnen. Wenn man beim aktuellen Moorbrand von mindestens 1 Million Tonnen CO2 ausgeht, wäre dies ein Schaden in Höhe von 80 Millionen Euro, hervorgerufen durch unverantwortliches Handeln. Dabei muss nicht jedes Feuer im Moor automatisch in einer Katastrophe enden.
Das ist sogar in Weißrussland zum Beispiel eine Maßnahme, die für den Naturschutz eingesetzt wird. Manchmal hat man ja Interesse, dass die Vegetationsstruktur aufgelichtet wird. In einem Fall wie bei Meppen, wo der Wasserstand viel tiefer ist, dann kann es passieren, dass der Torf selber anfängt zu brennen. Und das ist dann die Katastrophe, die eintritt.
Auch bei uns wurde bis in jüngste Zeit, insbesondere in den Wintermonaten, immer wieder mal im Moor Feuer gelegt, um die Vegetation niedrig zu halten. Allerdings ist dies eine Maßnahme, die nur in wasserreichen Mooren durchgeführt werden darf, um einen Torfbrand auszuschließen. Insbesondere nach langen Trockenphasen ist schon ein kleines Feuer Auslöser für Moorbrände.
Die weltweiten Spitzenreiter, was Moorbrände angeht, ist einerseits Indonesien, aber auch in Russland gab es ja so um 2010 rum, auch in Moskau rum, eben sehr, sehr starke Moorbrände, wo dann auch wochenlang die Moskauer alle mit Atemproblemen zu kämpfen hatten, weil so starke Rauchentwicklung war. Auch in Südafrika gab es schon schwere Moorbrände und es gibt eben wirklich Beispiele, wo Moore noch jahrelang gebrannt haben, unterirdisch.
Von dem Moorbrand bei Meppen sind viele seltene Pflanzen betroffen, darunter über 30 verschiedene Arten von Torfmoosen. Für das menschliche Auge unsichtbare, auf die Moose angepasste Mikroorganismen und Einzeller, Schmetterlinge wie der Hochmoorbläuling, viele Libellenarten und Vögel. So Reinhard Löhmer, Biologe und Experte für Hochmoore vom BUND.
Klassisch war früher das Birkhuhn, das gibt es aber nicht mehr. Brachvögel gibt es auf diesen Flächen nur dann, wenn sie baumfrei geblieben sind. In solch ein Moor gehört die Bekassine und der Kiebitz ist so ein Vogel. Der Goldringpfeifer, der gerade da oben in der Tinnadose noch lange Jahre war, ist inzwischen auch nicht mehr da.
Das Verschwinden vieler Tiere hängt nicht nur mit Moorbränden zusammen. Verantwortlich ist insbesondere die Austrocknung der Moore, hervorgerufen durch Klimaänderungen und in erster Linie den Menschen, der das Moor urbar machen möchte. In vielen Mooren, so auch bei Meppen, wurde die Entwässerung durch offene Gräben nicht gestoppt. Dabei hätte es dazu eine gute Gelegenheit gegeben.
Gerade im letzten Jahr ist ja übermäßig viel Niederschlag gewesen. Wenn man dieses Wasser alles durch ein entsprechendes Stausystem im Moorkörper gehalten hätte, wäre es nicht zu diesen Auswirkungen gekommen durch das Feuer.
Um in der Zukunft Moorbrände auszuschließen, muss die Austrocknung durch Wiedervernässung verhindert werden. Löhmer präsentiert eine Aufnahme von einem Moor, in dem dies erfolgreich gelungen ist.
Wir haben hier einen Hochmoorkomplex, den man so insgesamt auf dem Foto sieht. Es gibt in diesem Moor die Möglichkeit, dass man hier nass machen kann und kann dann Verwallungen machen, die zum Ziel haben, dass das Wasser im Moor verbleibt. Wie man hier sehr schön erkennen kann, gibt es an einigen Bereichen natürlich offene Wasserstellen, die können aber wieder renaturieren und der Wald wird zurückgedrängt.
Im Moor bei Meppen sind jedoch weite Teile trocken, nur so konnte es auch zu diesem Torfbrand kommen. Wie kann nun der dadurch entstandene Schaden wieder gut gemacht werden? In Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg setzt man auf Greenwashing. Hier können Umweltsünder ihr schlechtes Gewissen loswerden, indem sie über den Kauf von Klimaaktien die Wiedervernässung von Mooren finanzieren. Eine Idee, die Franziska Tanneberger vom Greifswald-Moor-Zentrum begrüßt.
Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie auch das Verteidigungsministerium oder eben die verantwortlichen Stellen diesen Umweltschaden, der da jetzt entstanden ist, kompensieren können.
Das war ein Beitrag von Michael Kurt.
There comes a time when we should be together, united in our fight to make things better. Our world is here, but will not be forever, depending on our will to change the matter. Do-do-do-do. This is a song of hope. Do 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 do. Do do do. This is a song of hope.
Wir kommen zum Schwerpunkt der Sendung. Die Digitalisierung verändert rasend schnell unser gesamtes Leben. Elektronische Geräte in allen Größen sind im Beruf und in der Freizeit gerade für Menschen unter 40 zum Dauerbegleiter geworden. Neben den Fehlbildungen, unter denen Kinder und Jugendliche beim Aufbau von Skelett und Muskulatur zu leiden haben, führen Sehschwäche und Übergewicht zu milliardenschweren Folgekosten im Gesundheitssystem. Doch manche Erkrankungen, wie die der Hornhaut, lassen sich in einigen Jahren vielleicht deutlich besser behandeln. Gerade hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft Fördermittel für ein Projekt bewilligt, das eine Therapie mit Hilfe von Lasern ermöglichen soll. Laser kommen zwar schon heute zum Einsatz, aber die neue Behandlungsmethode soll schmerzfrei und ohne Nebenwirkungen ablaufen. Dafür haben die Forscher nun insgesamt 850.000 Euro für die nächsten 3 Jahre zur Verfügung. In diesem Projekt arbeiten Wissenschaftler der Leibniz-Universität Hannover und der Universität Rostock zusammen. Matthias Schümann hat sie besucht.
Die Forscher haben eine ganz bestimmte Krankheit im Visier, den Keratokonus. Damit ist eine Veränderung der Hornhaut gemeint, die zu sehr starker Kurzsichtigkeit führen kann. Betroffen ist der Aufbau der Hornhaut. Alexander Heisterkamp von der Leibniz-Universität Hannover erklärt deren Struktur.
Sie können sich die vorderste Schicht vom Auge so vorstellen, dass das wie eine gewebte Schicht ist. Also man hat eine Schicht, da liegen die Kollagenfasern in eine Richtung. Dann kommt eine Schicht darüber in 90 Grad, also senkrecht verkippt, nochmal eine zweite Schicht und immer so übereinander gestapelt, um eine maximale mechanische Stabilität zu haben und um den Augeninnendruck zu halten und entgegen jetzt auch äußeren Verletzungen oder so das Auge zu schützen. Und diese Schichten sind zu weich bei dem Patienten mit Keratokonus, ja, so dass sich einfach das Auge, es steht ja unter einem Innendruck, immer weiter ausbeult nach vorne.
Die Hornhaut sackt förmlich in sich zusammen. Mit Brillen und Kontaktlinsen ist meist eine Korrektur möglich. In schweren Fällen wird auch Hornhaut transplantiert. Die Forscher um den Physikprofessor Alexander Heisterkamp setzen auf ein Verfahren, das sich Crosslinking nennt.
Dieses Crosslinking heißt, dass wir zwischen diesen einzelnen Schichten von Kollagen im Prinzip Bindungen oder Molekülbindungen, Klebestellen, Crosslinks setzen, ja, die einfach diese Fasern miteinander verkleben.
Beim Keratokonus kommt bereits moderne Technik zum Einsatz. Ein Laser mit UV-Strahlung, dazu ein Wirkstoff namens Riboflavin, also Vitamin B. Die äußere Hornhautschicht wird abgetragen und anschließend der Wirkstoff aufgebracht. In der Folge versteift das schlappe Gewebe. Das Verfahren, an dem Alexander Heisterkamp nun arbeitet, soll dann sehr viel schonender ablaufen.
Wir haben einen Laser, der im Infraroten arbeitet, also so ungefähr die Wellenlänge, die aus Ihrer Fernbedienung kommt. Völlig unschädlich. Mit diesen Lasern kann man im Innern von Material arbeiten, ohne jetzt darüber oder darunter liegende Schichten zu schädigen. Das heißt, Sie können eigentlich ohne eben jetzt dieses Epithel abzunehmen oder das Auge zu eröffnen, können Sie im Auge mit dem Laser operieren und die Schichten direkt davor oder dahinter bleiben vollkommen intakt.
Bei dieser Behandlung greift ein sogenannter Femtolaser, der mit extrem kurzen Lichtimpulsen arbeitet. Erste Studien deuten darauf hin, dass dies erfolgreich sein könnte. Ob sie wirklich zu einer Festigung der Hornhaut führt, das untersucht ein Team der Uni Rostock. Der Physiker Carsten Sperlich hebt ein schwarzes Tuch an. Zum Vorschein kommt ein Laser. Eine Konstruktion aus mehreren technischen Bauteilen, die in einem langen schwarzen Pappkarton untergebracht sind.
Also was wir jetzt in dem Projekt verwenden, ist ein sehr schmalbandiger Laser, den wir auf die Probe geben können. Die Probe ist in dem Fall dann beispielsweise eine normale Hornhaut vom Auge oder eine mit einem Femtosekundenlaser bearbeitete Hornhaut des Auges. Und das rückgestreute Licht zucken wir uns dann an mit einem sehr hochauflösenden Spektrometer.
Dieser neue Prototyp ist ein sogenannter Brillant-Laser. Der Physikprofessor Heinrich Stolz von der Uni Rostock hat an der Entwicklung mitgearbeitet.
Das ist eine Spektroskopie, die nach dem Herrn Brillant benannt wird, ein französischer Physiker, Anfang des 20. Jahrhunderts, hat er grundlegende Arbeiten dazu geleistet, wie Licht mit Schallwellen interagiert.
Mithilfe des Geräts ist es möglich zu testen, ob die mit dem Femtolaser behandelte Hornhaut tatsächlich steifer und damit kräftiger geworden ist, ohne dass zur Probe ein Stück aus ihr entnommen werden muss. Nur mithilfe von optischen und akustischen Signalen. Auch dies ganz ohne Nebenwirkungen.
Die Frequenz der Schallwelle im Festkörper ist direkt korreliert mit der Steifigkeit. Wenn ich also so einen ganz schwachen, flapschen Festkörper habe, dann ist die Schallwellenfrequenz klein. Wenn er steifer wird, ist die Frequenz größer, sodass wir das direkt verfolgen können, was die Vernetzung mit der Hornhaut macht.
Dieses Verfahren steht in der Augenheilkunde allerdings erst am Anfang, denn noch sind die Signale, die der Brillant-Laser aus dem Auge empfängt, viel zu schwach. Sie müssen verstärkt werden. Gelingt das, dann haben die Rostocker nicht nur ein Kontrollinstrument für die Hornhautversteifung durch die Kollegen aus Hannover entwickelt, sondern auch noch ein Gerät, das eine Früherkennung des Keratokonus ermöglicht.
Wenn das mal funktioniert, da hat man dann natürlich auch die Diagnose der Hornhauterweichung damit machen könnte. Und zwar in einem Stadium, wo also man noch keine Auswirkungen auf das Sehvermögen hat. Also ganz Früherkenntnis, ne? Dass man einfach, wenn man zum Augenarzt geht, wie man den Augendruck messen lässt, sich dann mal die Hornhautsteifigkeit messen lässt.
Noch arbeiten die Wissenschaftler mit den Hornhäuten von Tieren. Bis die Diagnose und Behandlungsmethode beim menschlichen Auge funktioniert, könnte es noch rund 10 Jahre dauern, schätzt Professor Stolz. Ein weiterer Nebeneffekt könnte sein, dass das Verfahren auch bei anderen Geweben eingesetzt werden kann, zum Beispiel bei der Reparatur von Herzmuskeln.
Matthias Schümann berichtete über neue Behandlungsmethoden für die Hornhauterweichung, den Keratokonus.
Have I told you that I love you, babe? Well, if I haven't, then I misbehaved. You're the woman that has gotten me saved from my loneliness, I say. Doom, 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 doom. You're the woman that has gotten me saved from my loneliness, I say. I was lost before I met with you, never knowing what to do. Every morning, every night and day,
Kurzsichtigkeit ist kein unausweichliches Schicksal. Denn ob wir kurzsichtig werden, hängt, bis auf ein paar genetische Ausnahmen, ganz entscheidend mit unseren Lebensbedingungen zusammen. Schon vor über 100 Jahren beobachteten Mediziner, dass diejenigen, die sich viel drinnen aufhalten, viel lesen und schreiben, besonders häufig kurzsichtig sind. Auf dem Kongress der Gesellschaft für Augenkunde in Bonn ist der Zusammenhang zwischen Kurzsichtigkeit und Digitalisierung eines der zentralen Themen. Daniela Remus mit Informationen.
Je mehr Zeit Kinder und Jugendliche damit verbringen, zu lesen, zu schreiben, auf das Smartphone oder den Computer zu starren, desto größer ist ihr Risiko, kurzsichtig zu werden, erklärt die Bonner Augenärztin Bettina Wabbels von der Gesellschaft der Augenkunde.
Man weiß eigentlich schon seit ganz, ganz langer Zeit, dass sehr viel Naharbeit im Kindesalter, im frühen Kindesalter zur Kurzsichtigkeit führt und dass Kinder zum Beispiel in Singapur, wo das Schulsystem offenbar sehr viel strenger ist und auch kleine Kinder schon sehr, sehr viel lesen müssen, das zur Kurzsichtigkeit führt, vor allem in Kombination mit wenig Tageslicht.
Vor allem im asiatischen Raum sind die Zahlen beeindruckend. Über 90% der Studierenden sind dort betroffen. In Deutschland sind es ungefähr 50%.
Was wir genau wissen ist, dass der Anteil der Kurzsichtigen seit 1950 deutlich zugenommen hat. Das Entscheidende ist, was wir im Moment sehen, ist, dass die junge Generation kurzsichtiger wird und dass dieser Bereich dieser kurzsichtigen Patienten natürlich älter wird und das, was nachkommt, kurzsichtiger ist. Das heißt, es kommen immer mehr kurzsichtige Patienten nach und der Altersgipfel schiebt sich immer weiter rüber.
Erklärt Frank Schüttauf, Professor für Augenheilkunde am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Vor allem im Alter zwischen 5 und 20 Jahren bildet sich die Krankheit aus. Findet in dieser Zeit viel Naharbeit statt und dazu noch bei schlechter Beleuchtung, dann steigt das Risiko, kurzsichtig zu werden, mit jedem Jahr an. Und zwar um rund 0,3 Dioptrien. Verschärft wird diese Entwicklung in den letzten Jahren noch durch den Gebrauch digitaler Medien, warnt Bettina Wabbels, Professorin für Augenheilkunde am Universitätsklinikum Bonn.
So ist aber das Problem mit den Smartphones und den Tablets, dass die Kinder da viel fokussierter drauf schauen, viel länger drauf schauen, viel konzentrierter. Wenn man sich vorstellt, ein zweijähriges Kind würde ein Bilderbuch anschauen, dann guckt es da mal ein paar Sekunden drauf, dann steht es auf, dann wird mal wieder geguckt, dann schweift der Blick in die Ferne. Wenn man aber mal Kinder beobachtet, die Zweijährige, zum Beispiel zwei, Dreijährige, die ein Smartphone, ein Tablet in die Hand bekommen, die sind da wie im Sog, wie im Bann, die wenden die Augen da gar nicht mehr ab. Das heißt, die Menge der Naharbeit ist dadurch einfach und die Intensität viel, viel höher geworden.
Und damit das Risiko, kurzsichtig zu werden, bestätigt auch Wolf-Alexander Lagresse, Professor für Augenheilkunde am Universitätsklinikum Freiburg.
Indirekt kann man schließen, dass der Gebrauch digitaler Medien vermutlich schon zu einer weiteren Zunahme der Kurzsichtigkeit führen kann. Aus folgenden Gründen: Es ist relativ klar etabliert, dass diejenigen, die viel lesen und die sich viel im Nahsichtbereich aufhalten, und das machen natürlich Kinder, die viel an den Computern spielen, sicher häufiger als vor 10 Jahren, da gab es ja erst die ersten Smartphones, dass möglicherweise in den nächsten 10 Jahren man mit einer weiteren geringen Zunahme rechnen kann.
Und das ist ausgesprochen beunruhigend.
Wir als Augenärzte sind immer dann besorgt, wenn die Kurzsichtigkeit ein Ausmaß annimmt. Da sprechen wir von hoher Kurzsichtigkeit, von -6 oder mehr Dioptrien, weil wenn das sehr, sehr stark ausgeprägt ist, sprich der Augapfel sehr lang wird, dann gibt es sekundäre Augenerkrankungen, die dann auch das Sehen bedrohen können.
Grüner Star, bei dem der Sehnerv geschädigt wird und der zur Erblindung führen kann, Netzhautablösungen oder Makulaveränderungen, das sind die möglichen Zusatzerkrankungen bei einer Kurzsichtigkeit, die sich vor allem mit zunehmendem Alter zeigen.
Die Netzhautablösung, das hat man ausgerechnet, dass also bis zu 6 Dioptrien schon eine Verzehnfachung der Netzhautablösungsgefahr gibt und darüber hinaus noch deutlich mehr. Was wir zusätzlich wissen, ist, dass wenn diese Patienten sich operieren lassen, zum Beispiel einen Linsenaustausch sich operieren lassen, dass da die Netzhautablösungsgefahr noch deutlich ansteigt. Ja.
Die Netzhautablösungen, von denen der Augenarzt Frank Schüttauf aus Hamburg hier berichtet, sind keineswegs selten. Statistisch betrachtet passiert das bei einem von 4000 Menschen. Und ist jemand mittelstark bis stark kurzsichtig, dann steigt dessen Risiko mit jeder Dioptrie weiter deutlich an. Deshalb ist es eine ernstzunehmende Krankheit. Aber sie kann vermieden oder zumindest eingeschränkt werden, erklärt Bettina Wabbels von der Gesellschaft der Augenkunde.
Da sind die Empfehlungen eigentlich relativ eindeutig, was das Tageslicht betrifft, dass Kinder mindestens 2 Stunden täglich ans Tageslicht sollten. Und Tageslicht ist wirklich draußen gemeint. Es nützt also nicht, sich auch bei sonnigem Licht hinter die Fensterscheibe zu setzen. Eine vermeintlich gute Raumbeleuchtung ist immer noch um ein Vielfaches dunkler, als es draußen ist, selbst bei bewölktem Himmel.
Deshalb empfehlen die Wissenschaftler, Kinder zur Vorsorge möglichst viel und lange draußen spielen zu lassen. Und Smartphones, Tablets und Computer sollten für die 4- bis 6-Jährigen nicht länger als 30 Minuten pro Tag verfügbar sein, für Grundschulkinder nicht länger als 1 Stunde.
Soweit der Beitrag von Daniela Remus.
It's been so long since I saw you, I know. But I often think of you though. And I want you to know. So long since I saw you, I know, but I often think of you, though, and I want you to know I loved you.
Das natürliche Licht und künstliches blaues Licht von elektronischen Geräten haben auch Auswirkungen auf unsere Augen und können Erkrankungen auslösen, oft als Spätfolge. Das Bundesamt für Strahlenschutz veröffentlicht nicht nur die aktuellen Werte der UV-Belastung, sondern befasst sich auch mit den Auswirkungen anderer optischer Strahlen. Zuständig für diesen Bereich ist Dr. Cornelia Baldermann. Ich habe sie gefragt, was passieren könnte, wenn die Ozonschicht wieder verdünnte und wie weit die Augen des Menschen davon betroffen wären.
Wenn die Ozonschicht dünner wird, dann hat dies zur Folge, dass vermehrt UVB-Strahlung die Erdoberfläche erreicht. UVB, das ist ein Teil der UV-Strahlung, wird von der Hornschicht und der Linse unseres Auges komplett absorbiert. Das heißt, wenn ich vermehrt UVB-Strahlung aufnehme in der Linse und in der Hornschicht, kann es vermehrt dort zu Problemen kommen. Und wir sprechen hier vom Katarakt, dem grauen Star. Das ist aber nur eine Annahme, nachgewiesene vermehrte Anzahl von Kataraktbildungen aufgrund dieser Problematik ist uns nicht bekannt bis dato.
Wie hat sich denn, wenn man auf die letzten Jahre einmal zurückschaut, je nach der Jahreszeit auch unterschiedlich, die Belastung durch Ozon entwickelt?
Wie wir alle wissen, hat es in den 80er Jahren diese Ausdünnung der Ozonschicht gegeben, auf die ja auch weltweit reagiert wurde mit dem FCKW-Verbot. Unsere Messungen beginnen Anfang der 90er Jahre und wir haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten seit den 90er Jahren eben keine signifikante Erhöhung der erdbodennahen UV-Strahlung feststellen können. Das liegt aber unter anderem auch daran, dass natürlich die UV-Strahlung abhängig ist von Bewölkung oder auch Aerosolen, also Schwebeteilchen in der Luft, wo wir also an der Erdoberfläche trotzdem noch eine gleichbleibende UV-Strahlungsstärke messen können, obwohl der Ozongehalt in der Atmosphäre schon relativ ausgedünnt sein kann.
Das Bundesamt für Strahlenschutz veröffentlicht ja regelmäßig UV-Prognosen auch auf ihrer Website. Welche Maßnahmen sind denn ab welcher Belastung sinnvoll? Es gibt ja oft neben dem Wetterbericht noch dann so eine kleine UV-Skala, entweder in Zahlen oder in Farbe.
Ja, richtig. Die sonnenbrandwirksame UV-Bestrahlungsstärke, die vom Bundesamt für Strahlenschutz erdbodennah auch gemessen wird im Rahmen unseres UV-Messnetzes, wird von uns kommuniziert als dieser einheitliche, weltweit einheitliche UV-Index. Er bezeichnet eigentlich den Tagesspitzenwert der sonnenbrandwirksamen UV-Bestrahlungsstärke. Der UV-Index wird, ähnlich wie bei der Richterskala bei Erdbeben, in ganzen Skalen angegeben und gibt die Steigerung an. Je höher die Zahl, desto höher ist der UV-Index und desto höher ist die UV-Bestrahlungsstärke. Und umso schneller kann dann entsprechend bei ungeschützter Haut ein Sonnenbrand auftreten.
Und gibt es auch eine Empfehlung, dann Schutzgläser zu tragen, also eine Sonnenbrille auf jeden Fall mitzunehmen?
Insgesamt gibt es Empfehlungen zu dem richtigen Verhalten bezogen auf den jeweiligen UV-Index-Wert. Laut der Weltgesundheitsorganisation sollten Sonnenschutzmaßnahmen einschließlich dem Tragen einer Sonnenbrille ab einem UV-Index von 3 erfolgen.
Die Nutzung von Smartphone, Tablet und Computer nimmt gerade bei jungen Erwachsenen im Moment rasant zu. Und immer wieder sieht man dann dieses blaue Licht, was von den Geräten, von der Oberfläche, von den Bildschirmen ausgeht. Gehen dort Gefahren aus für unsere Augen?
Also das energiereiche blaue Licht, das Teil des sichtbaren Lichtes, kann im Auge an der Netzhaut sogenannte photochemische oxidative Schäden setzen. Das ist die Bildung von Radikalen. Diese Schäden können sich im Laufe des Lebens aufsummieren. Die Wirkung, dass also diese Netzhautschäden entstehen können, ist bekannt. Schon lange. Darum gilt es für alle Leuchtmittel, die blaues Licht aussenden, gibt es Grenzwerte, die einzuhalten sind. Da sind die Hersteller gefordert. In Bezug auf das Blaulichtrisiko bei Computerbildschirmen, Laptops, Tablets oder Smartphones hat unter anderem eine Studie von 2016 bestätigt, dass alle untersuchten Geräte die Grenzwerte einhalten. Die stärkste Quelle von Blaulicht ist immer noch die Sonne. Und genauso wie Sie nicht lange in die Sonne sehen sollen und das auch nicht machen, weil es relativ unangenehm ist, sollte man auch nicht über längere Zeit aus kurzer Distanz in ein Leuchtmittel schauen. Das ist also die allgemeine Empfehlung zu diesem Thema.
Sie haben die Langzeitschäden ja schon früher angesprochen. Wie ist es beim blauen Licht? Können sich da auch über die Lebenszeit solche Schädigungen ansammeln?
Also die Frage von Langzeitwirkungen bzw. von Schäden, die sich über die Lebenszeit ansammeln, ist Gegenstand der wissenschaftlichen Diskussion. Es kommt immer wieder die Frage auf, ob Blaulicht an der Entstehung der altersbedingten Makuladegeneration beteiligt ist. Genauso gibt es diese Diskussion für UVA-Strahlung. Die bisherigen Ergebnisse hierzu sind aber widersprüchlich. Außerdem muss man bedenken, dass die Ursachen für die häufig altersbedingte Augenerkrankung, also diese Makuladegeneration, nicht sehr gut verstanden sind. Sollte das Blaulicht daran beteiligt sein, wäre jedenfalls auch hier die Sonne als Hauptstrahlungsquelle zu nennen. Den Beitrag von Lampen oder sonstigen künstlichen Blaulichtquellen an diesem Gesamtpaket der lebenslangen Lichtexposition abzuschätzen, ist im Moment nicht möglich.
Beim Laser, genau gesagt bei Laserpointern, die leider missbraucht werden, darüber gibt es immer wieder Berichte, Angriffe auf Piloten beim Anflug auf den Flughafen, aber auch jetzt wie bei der letzten Fußball-Weltmeisterschaft auf Nationalspieler im Stadion. Welche Schädigungen können dabei für die Augen entstehen?
Laserpointer sind in der Tat ein Problem. Bei einem gezielten Missbrauch oder einer unüberlegten Verwendung von Laserpointern besteht vor allem die Risiken für die Augen. Das ist auch klar, weil diese stark gebündelte Laserstrahlung die Netzhaut vorübergehend oder sogar bleibend schädigen kann. Und diese Schädigung kann bis zur bleibenden Beeinträchtigung der Sehkraft reichen. Es gibt da also Berichte auch von kleinen Kindern, die sich mit Laserpointern die Sehkraft weggeschossen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist die eine Geschichte, die wir uns ansehen müssen, also wenn man in den Laserstrahl direkt hineinsieht. In diesem Zusammenhang ist es vielleicht interessant zu wissen, dass bei stichprobenartigen Messungen von Laserpointern festgestellt worden ist, dass wir Laserpointer hier nach Deutschland importiert bekommen, die nicht den deutschen oder den hier üblichen Bedingungen gerecht werden und falsch klassifiziert sind. Da ist also das Risiko, an einem Augenschaden zu erleiden, sehr, sehr hoch. Das Problem mit den Piloten oder auch Nationalspielern oder auch überhaupt Fahrzeugführern ist in erster Linie das Problem der Blendung. Also es ist selten, dass ein Pilot direkt ins Auge getroffen wird mit dem Laserstrahl, aber er wird dadurch geblendet, was das Risiko für die Unfälle erhöht. Und solche Blendattacken sind darum keine Kavaliersdelikte, sondern sind hochgefährlich und strafbewehrt.
Soweit Dr. Cornelia Baldermann vom Bereich optische Strahlung im Bundesamt für Strahlenschutz. Damit endet unser Schwerpunkt zum Thema Augenerkrankungen. Die Musik in der Sendung kommt heute von Avishai Cohen. Die CD mit dem Titel 1970 erschien bei Sony Masterworks.
Zayono wa shimini bakhinor najani Zayono wa shimini bakhinor najani Ufi sahi zamari lanni bashiri dbonani Ufi sahi zamari lanni bashiri dbonani
Eine Milliarde Tonnen, so viel klimaschädliches Kohlendioxid, bläst die internationale Seeschifffahrt jedes Jahr in die Luft. Und es könnte in Zukunft noch mehr werden. Der Weltschifffahrtsbehörde IMO zufolge wird vor allem der Handel auf der Route zwischen Europa und Asien weiter kräftig wachsen. Und damit auch die CO2-Emissionen. Bis Mitte dieses Jahrhunderts könnte der Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid durch Containerschiffe und Kreuzfahrtriesen so um bis zu 250% zunehmen. Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens noch erreichen zu können, soll nun die internationale Seeschifffahrt ihre CO2-Emissionen drastisch senken. Das hat die IMO im April beschlossen. Wie das konkret umgesetzt werden kann, darum ging es auf einer Fachtagung in Hamburg. Thomas Sambol ist dort gewesen.
Es gibt etwas, über das Reedereien gar nicht gern sprechen, zumindest nicht öffentlich. Es geht um die Tricks, wie man den Treibstoffverbrauch und damit auch die CO2-Emissionen senken könnte, kurzum um die Effizienz ihrer Schiffe. Hannah O'Horn, die für die weltgrößte Reederei Maersk arbeitet, erklärt, warum.
Es ist natürlich eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit, die man damit auch offenlegt. Also je effizienter wir unsere Schiffe fahren, desto wettbewerbsfähiger sind wir und desto besser. Und als Weltmarktführer ist das natürlich schon so, dass man da auch ein wenig vorsichtiger sein muss.
Auf der Fachtagung der Schiffbautechnischen Gesellschaft und des Maritimen Clusters Norddeutschland sprach sie trotzdem über Effizienz. Genauer gesagt, die dänische Art der Effizienzsteigerung und CO2-Reduzierung. Schließlich hat Maersk seinen Hauptsitz in Kopenhagen.
Der dänische Weg ist einfach wirkliche konsequente Datennutzung, Verwertung der Daten von den Schiffen. Der klassische Tagebucheintrag zur Mittagsstunde, wie schnell das Schiff fährt, wo es steht, wie hoch der Verbrauch war, wie der Hauptmaschinenverbrauch war, wie der Hilfsdieselverbrauch war. Wetterbedingungen sind damit drin und diese Daten werden bei uns an Land ausgewertet, analysiert. Wir erstellen physikalische Modelle, wie das Schiff von A nach B optimal fahren müsste, wie hoch der Kraftstoffverbrauch sein müsste.
Wie gut ein Schiff jeweils gerade unterwegs ist, wird dann für alle Kapitäne der Flotte sichtbar gemacht. Und das hat Folgen, schmunzelt Hannah O'Horn.
Klar, wenn da steht, das Schiff ist von 15 Schiffen auf Rang 13, dann ist man natürlich schon angefixt und sagt sich so, nee, wie kann das denn bitte sein? Und da passiert dann schon mal von sich aus so eine gewisse Aktivität, wirklich zu versuchen, das Maximum auf den Schiffen rauszuholen.
Für Schiffsmanagerin Hannah O'Horn sind die neuesten EU-Regeln damit im Prinzip ein alter Hut. Brüssel hat die Schiffseigner nämlich jetzt verpflichtet, über Treibstoffverbrauch und CO2-Emissionen genau Buch zu führen. Auf Basis solcher Daten will auch die Weltschifffahrtsbehörde IMO in 5 Jahren beschließen, welche konkreten Maßnahmen die Schifffahrt zur CO2-Reduzierung umsetzen muss. Das ist bislang noch unklar. Auf der Fachtagung in Hamburg wurden verschiedene Möglichkeiten vorgestellt. Datensammeln ist das eine. Konkrete Veränderungen am Schiff gehören auch dazu. Hannah O'Horn nennt ein paar Beispiele.
Die Rumpfform, wie können wir was ändern? Was können wir mit dem Wulstbug machen, dass wir ihn an das Fahrprofil anpassen? Können wir vielleicht Kapazitäten irgendwie erhöhen, dass wir mehr Container mitnehmen können? Denn je mehr Container wir mit dem Schiff mitnehmen können, desto effizienter fahren wir unser Schiff.
Sehr große Schiffe, die sehr langsam fahren, so könnte der klimafreundliche Frachtverkehr auf den Meeren in Zukunft aussehen. Denn langsam fahren spart Sprit und CO2. Zusammen mit den Datenanalysen und den Um- und Nachrüstungen der Schiffe bringe das eine ganze Menge in puncto CO2-Reduzierung, so Hannah O'Horn.
Damit erreichen sie schon wahnsinnig viel und damit haben wir schon eine Effizienzsteigerung in den letzten Jahren von 40% erreicht.
5-15% Treibstoff könne man allein schon mit einem perfekten Propeller einsparen, also der Schiffsschraube, sagt Lars Greitsch vom Propellerhersteller MMG in Waren an der Müritz. Der Schiffbauingenieur erklärt, wie das funktioniert.
Zunächst einmal wird festgestellt, wie der Reeder das Schiff in Zukunft betreiben will, meistens bei niedrigeren Geschwindigkeiten, als für die das Schiff mal entworfen worden ist. Das ist so das erste Potenzial, was wir haben. Der Motor wird dann leistungsbegrenzt. Der neue Propeller muss dann diese hohen Leistungen gar nicht mehr vertragen können, muss aber dann in dem niedrigeren Geschwindigkeitsbereich deutlich effizienter sein. Sprich, der Propeller wird schlanker, aber das ist halt nur der eine Aspekt. Wir packen alles an geometrischen Größen, die es gibt. Natürlich den Durchmesser, die Flügelstellung. Das wird halt genau optimiert auf den, wir nennen das Fingerabdruck des Schiffes.
Viele Reeder würden derzeit allerdings gut überlegen, wie viel Geld sie noch in alte Schiffe stecken wollen, hat Lars Greitsch festgestellt. Andererseits soll der CO2-Ausstoß laut IMO-Beschluss schon bis 2030 um mindestens 40% gesenkt werden. 2050 soll es dann wenigstens die Hälfte weniger als 2008 sein. Eine wichtige Rolle könnten deshalb auch alternative Antriebsarten wie Brennstoffzellen oder auch der Wind spielen. Segelnde Containerschiffe waren auf der Fachtagung allerdings kein Thema. Hannah O'Horn von der Reederei Maersk.
Wir gucken auf LNG, wir gucken auf Brennstoffzellen, was es für Möglichkeiten gibt.
LNG, also verflüssigtes Erdgas, macht die Schiffsabgase zwar grundsätzlich deutlich sauberer. In puncto CO2-Emissionen bringt LNG als fossiler Brennstoff mit begrenzter Verfügbarkeit jedoch so gut wie gar nichts. Und ganz neue Verfahren wie die Kohlendioxidabscheidung beim Verbrennungsprozess mit anschließender Speicherung des CO2 wurden auf der Fachtagung nicht diskutiert. Zu vage, zu neu, zu wenige handfeste Erkenntnisse, hieß es. Trotzdem, in Sachen Klimagasreduzierung, so Schiffbauingenieur Lars Greitsch, scheint auch die Welthandelsflotte jetzt tatsächlich Fahrt aufzunehmen.
Wo ich denke, dass einige Reeder gut dabei sind, das sind maßgeblich die großen Reedereien, die wir jetzt auch maßgeblich schon gut umgerüstet haben, das heißt die lohnenswerten Schiffe und die zum Teil auch natürlich viel Neutonnage bauen und die ist natürlich dann auch schon nach sparsamen Gesichtspunkten entworfen.
Das war ein Beitrag von Thomas Sambol. Erinnern Sie sich noch an Churi und Phile? Fast 4 Jahre ist es jetzt her, dass eine europäische Raumsonde auf dem Kometen Churyumov-Gerasimenko aufgesetzt hat. Leider verfing sie sich dabei unglücklich in einer Felsspalte und war wissenschaftlich kaum einsetzbar. Und nun zweiter Anlauf. Diesmal ist es kein Komet, sondern der Asteroid Ryugu, auf dem eine deutsche Sonde landen soll. Dies wäre das erste Mal, dass so etwas gelingt. Und in der Nacht zum 3. Oktober soll es soweit sein. Guido Meyer berichtet über einen Schuhkarton auf Reisen.
Dezember 2014. Japan schickt zum zweiten Mal ein Raumschiff zu einem Asteroiden. Hayabusa 2 nennt sich das Projekt. Mit an Bord Maskott. Kein Maskottchen, sondern Deutschlands erste Raumsonde, die auf einem Asteroiden landen soll. Maskott steht für Mobile Asteroid Surface Scout, ein mobiler Kundschafter der Asteroidenoberfläche also. Wie dieser Kundschafter aussieht, beschreibt Karl-Heinz Glassmeier vom Institut für Geophysik und Extraterrestrische Physik der Technischen Universität Braunschweig.
Wir sagen immer, das ist unser Schuhkarton und das sind in etwa auch die Abmessungen, die wir haben. Und in diesem Schuhkarton ist hochpräzise Elektronik, sind sehr empfindliche Sensoren untergebracht. Und dann wird Maskott abgeworfen und prallt auf die Oberfläche auf und hopst dann ein-, zweimal über die Oberfläche weiter.
Dieser Missionsablauf erinnert an die erfolgreiche Loslösung der Abstiegssonde Philae vom Mutterschiff Rosetta im Jahr 2014 und der darauf erfolgten erstmaligen Landung auf einem Kometen. Da es sich beim Maskott jedoch um einen einfachen Quader handelt, kommen diesmal weder Landebeine noch Harpunen zum Einsatz.
Der Landevorgang bei Maskott von Hayabusa ist ganz anders als der von Rosetta mit Philae. Die Hayabusa-Raumsonde kann über der Oberfläche des Asteroiden schweben. Dann wird Maskott ausgestoßen, ganz langsam, ungefähr 5 cm pro Sekunde, und fällt auf die Oberfläche.
Stefan Ulametz ist der Nutzlastmanager von Maskott beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ob Maskott beim Aufsetzen, wie einst Philae, ein ungünstiges, schattiges Plätzchen erwischt, spielt keine Rolle. Der Asteroidenlander verfügt ohnehin nicht über Solarpaneele. Er wird nur etwa 16 Stunden lang funktionieren, so lange, bis die Bordbatterie leer ist. Einen ähnlichen Landeversuch hatte Japan selbst bei der ersten Hayabusa-Mission unternommen. Damals war der japanische Lander Minerva jedoch zum falschen Zeitpunkt vom Mutterschiff gelöst worden. Das soll diesmal mit Maskott besser funktionieren.
Das Vorbeifliegen ist ein Risiko. Also wenn man Mascot abwirft, dann zieht die Gravitation den Lander hinunter. Wenn man natürlich dieses Ausrichten falsch macht, bei Hayabusa 1 gab es in der Tat Probleme mit dem japanischen Minerva-Lander, der eben nicht den Asteroiden getroffen hat, dann kann es passieren, dass so ein Lander nicht auf die Oberfläche trifft, sondern nur in einen anderen Orbit um den Asteroiden kommt.
Hayabusa 1 kann also nicht unbedingt als Vorbild für die derzeitige Mission Hayabusa 2 dienen. Die missglückte Landung des japanischen Minerva-Landers sei jedoch kein abschreckendes Beispiel für die bevorstehende Landung von Mascot, findet Karl-Heinz Glasmeier von der TU Braunschweig.
Ach, wir haben einfach in den Jahren festgestellt, dass die Kooperation mit den japanischen Kollegen sehr, sehr professionell ist, dass hier sehr genau gearbeitet wird. Und wenn dann wie bei Hayabusa 1 etwas schief geht, dann muss man sich einfach auch klar machen, was wir hier überhaupt machen. Sie sind hunderte von Millionen Kilometern von der Erde entfernt und versuchen sehr, sehr komplizierte Messungen durchzuführen in einer sehr feindlichen Umgebung. Wir haben da volles Vertrauen.
Im Prinzip dürfte es nicht schwer sein, einen Quader von der Größe eines Schuhkartons ungezielt auf einen Asteroiden zu schmeißen. Nur auf welcher Seite er landet, lässt sich bei solch einem Zufallsverfahren nicht vorausberechnen. Denn einige Instrumente müssen nach unten gerichtet sein, auf die Asteroidenoberfläche, andere nach oben, um den Funkkontakt zum Mutterschiff Hayabusa 2 herzustellen.
Mascot hat Sensoren, die die Lage messen, das sind Helligkeits-Solarzellen, die messen, auf welcher Seite die Sonne drauf scheint und auf welcher Seite nicht, da ist dann der Boden.
Schwungräder sollen dann dafür sorgen, dass Mascot eine aufrechte Position erreicht, in der alle Instrumente ihre Arbeit verrichten können. Es sei denn, Mascot ereilt das Schicksal von Europas Philae beim Landeversuch auf dem Kometen Chojumov-Gerasimenko 2014.
Wenn er fest eingeklemmt ist, ist er fest eingeklemmt. Wenn er noch wackelt, dann kann es sein, dass man diesen Aufrichtmechanismus einfach mehrmals bedienen muss und er rüttelt sich da wieder raus.
Genau dieses Szenario wollen die deutschen Raumfahrer vermeiden. Deswegen wertet das DLR in diesen Tagen all die Bilder aus, die die japanische Raumsonde Hayabusa 2 beim Anflug auf den Zielasteroiden Ryugu schießt.
Wir haben ein 3D-Modell von dem Asteroiden, wir haben natürlich auch Bilder. Es ist ein bisschen komplizierter, weil der Asteroid sich auch dreht. Das heißt, man könnte so eine Art Kick kriegen dadurch, aber dass er zurückgeschleudert wird in den Orbit, das wird nicht passieren.
Aber alle Theorie ist so grau wie der Asteroid Ryugu. Geht es nach dem Willen der deutschen Wissenschaftler, soll der nur etwa 10 Kilogramm schwere Schuhkarton namens Mascot mit Hilfe seines Schwungrades noch zu zwei anderen Stellen auf dem Asteroiden springen und auch dort Messungen durchführen.
Guido Meyer informierte über eine ungewöhnliche deutsche Weltraumsonde.
Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she's no longer with you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't think she needs to hurry. She's no longer with you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her.
Notizen aus der Wissenschaft.
Die vor 400.000 bis vor 40.000 Jahren lebende Neandertaler wurden bisher als körperlich starke, aber eher unbeholfene Frühmenschen porträtiert. Bei der Herstellung und beim Hantieren mit Werkzeugen sollen sie überwiegend mit Kraft agiert haben. Forscher vom Senckenberg Center for Human Evolution and Paleo-Environment an der Universität Tübingen konnten dies nun widerlegen. Sie bewiesen, dass die vermeintlich groben Verwandten des Menschen ihren Alltag fast ausschließlich mit Fingerspitzengefühl meisterten. Neandertaler setzten bei ihren händisch ausgeführten Tätigkeiten bereits systematisch Präzisionsgriffe ein. Diese Erkenntnisse ermöglichte eine innovative Methode, bei der die Wissenschaftler nicht einzelne Muskelansatzmarken, sondern ganze Gruppen von Muskelansatzmarken dreidimensional vermessen und analysieren konnten. Die Studie erschien im Fachjournal Science Advances. Der dramatische Rückgang von Insekten in Deutschland soll durch ein bundesweites Monitoring besser erforscht werden. Dazu entwickeln Ökologen der Universität Osnabrück jetzt die Grundlagen. Zunächst wollen sie die Anforderungen analysieren, anschließend die Eignung einzelner Insektengruppen überprüfen sowie geeignete Erfassungsmethoden auswählen. Das Insektenmonitoring bildet einen weiteren wichtigen Baustein zu einem umfassenden, bundesweiten Biodiversitätsmonitoring. Über die verschiedenen Programme hinweg ergeben sich Synergien für eine vertiefte Auswertung und Ursachenanalyse sowie die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen. Von den rund 48.000 Tierarten in Deutschland zählen mehr als 33.000 Arten zu den Insekten. Die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie und die Deutsche Gesellschaft für Geriatrie haben das neue Weißbuch zur Alterstraumatologie vorgestellt. Es geht um eine gute Versorgung von älteren Patienten mit Knochenbrüchen. Die Zusammenarbeit von Unfallchirurgen und Altersmedizinern in einem multiprofessionellen Team soll die Behandlungsmethoden verbessern. Damit ließe sich die Sterblichkeit älterer Patienten nach einem Oberschenkel-Halsbruch um mehr als 20% senken. Die Hüftfraktur ist der mit Abstand am häufigsten im Krankenhaus behandelte Bruch. Das Durchschnittsalter dieser Patienten liegt bei über 82 Jahren. 10% der Patienten sterben innerhalb der ersten 30 Tage nach ihrem Sturz. Bis zu 20% verlieren ihre Selbstständigkeit und müssen im Folgejahr in eine Pflegeeinrichtung einziehen. Aktuell sind bereits über 100 Kliniken als Alterstraumazentrum zertifiziert.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Corinna Hennig.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long way from home. A long way from home. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Springschwänze verteidigen sich mit einem chemischen Stoff gegen Fressfeinde. Ameisen oder Käfer haben so keine Chance gegen die nur 1 bis 2 Millimeter großen Tierchen, die oft in feuchter Blumenerde sitzen und sich mit ihrem Schwanz in die Luft katapultieren können. Daher auch der Name Springschwanz. Am Institut für Organische Chemie der Technischen Universität Braunschweig will man den Schutz gegen Fressfeinde jetzt nachbauen. Chemiker analysieren und synthetisieren den in der Natur einzigartigen Stoff, der Ameisen und Käfer in die Flucht schlägt. Denn er könnte sich als wirksames, neues Insektizid zum Pflanzenschutz erweisen. Carmen Wojcek war dabei.
Ja, feucht und humusreich, so mögen es die winzigen Springschwänze am liebsten. Sie ernähren sich von abgestorbenen Pflanzenteilen. Und wenn man sie, so wie jetzt gerade der Chemiker Stefan Schulz von der Technischen Universität Braunschweig, mit dem Finger anstupst, springen sie wie ein kleines Geschoss in die Luft. Sie katapultieren sich mit dem Schwanz nach oben. Also hier wimmelt es auch geradezu von diesen Springschwänzen. In so einem kleinen Plastikschälchen sind die. Und dieses in die Luft springen ist also auch nicht das Einzige, was die Tiere besonders gut können. Sie produzieren auch ein chemisches Verteidigungsmittel, das Ameisen oder Käfer in die Flucht schlagen kann. Diesen Stoff will Stefan Schulz im Labor nachbauen, denn man könnte ihn gut als Pflanzenschutzmittel nutzen.
Ja, diese Springschwänze sind in der Tat sehr interessante Organismen, weil sie nicht nur ein, sogar zwei Schutzmittel gegen Insekten produzieren. Eins kann man relativ gut riechen. Ich gehe mal hier zu meinem Mitarbeiter, Herr Steinbiss. Und
der hat jetzt hier so einen Mini-Staubsauger und öffnet das Plastikschälchen und dann saugt er ganz einfach diese winzigen Springschwänze mit dem Mini-Staubsauger heraus, weil die sind wirklich so klein, die kann man gerade mal so mit dem bloßen Auge sehen und den kann man auch nicht mit der Hand rausholen, sondern da braucht man eben diesen Mini-Staubsauger. So, jetzt hat er die eingesaugt in so ein kleines Röhrchen und schwupps, jetzt werden sie wieder ausgepustet und landen hier auf dem Tisch. Da läuft schon eins davon. Und Stefan Schulz drückt jetzt mal einen mit der Pinzette platt.
Können Sie mal dran riechen? Was riechen Sie?
Riecht ein bisschen muffig. leicht unangenehm nach feuchter Erde, also so wie nach einem Regenguss draußen im Garten. Was ist das für ein Stoff?
Ja, diese Verbindung nennt sich Geosmin. Das ist ein Stoff, den Bakterien produzieren. Und der Springschwanz hat sich das zunutze gemacht, indem er offenbar Bakterien in seinem Körper speichert, die auch diese Substanz produzieren können, und benutzt es dann zur Verteidigung gegen Fressfeinde, Käfer, Ameisen und anderes.
Genau, und das wollen wir uns als Menschen auch zunutze machen.
Ja, diese Springschwänze haben noch einen zweiten Stoff, den riecht man nicht, der ist komplex aufgebaut und der heißt Sigelin, der ebenfalls eine Wehrsubstanz von diesen Springschwänzen ist. Und den haben wir isolieren können in kleinen Mengen, so ein halbes Milligramm etwa. Aber um die Wirkung untersuchen zu können, braucht man größere Mengen. Und für diese größeren Mengen führen wir eine chemische Synthese durch. Und dazu verwenden wir Ausgangsstoffe, wie diese kleinen Gläschen, die hier rumstehen.
Hier auf dem Tisch stehen noch ganz viele Fläschchen, große, braune, kleine, weiße, durchsichtige. Und da sind ganz viele weitere Stoffe drin. Alles Dinge, die man braucht, um dieses chemische Verteidigungsmittel der Springschwänze nachzubauen. Trimethylsulfoxinumioxide. Habe ich es richtig ausgesprochen? Das ist ja ein umständliches Wort.
Ja, nicht ganz. Trimethylsulfoxoniumjodid.
Okay, genau. Das ist also eine Zutat für das Rezept, für diesen Stoff, den Sie nachbauen wollen. Und es ist jetzt also nicht so einfach, dass man die jetzt alle in einem bestimmten Verhältnis zusammenschüttet und dann hätte man schon dieses chemische Verteidigungsmittel nachgebaut. Nein, so einfach ist es leider nicht.
Genau, für diesen Stoff, den wir jetzt nachbauen, brauchen wir 14 Stufen. Das ist eine langwierige Angelegenheit, weil man Stoffe zusammentut, sie umsetzt zu einem neuen Stoff und so von einem Stoff zum nächsten kommt, bis man nach 14 Schritten angelangt ist bei unserer Verbindung.
Gut, also es sind unheimlich viele Schritte nötig. Es dauert sehr, sehr lange, bis der Kuchen fertig ist. Und an einem dieser Schritte können wir jetzt mal schauen. Der Chemiker Michael Steinbiss steht vor einem Abzug, also einem Glaskasten, und dahinter ist eine Apparatur. Viele Glaskolben, Glasfläschchen, Schläuche mit Flüssigkeiten, Thermometer, da blubbert's. Was ist das?
Ja, wir haben jetzt hier eine chemische Reaktion, die wir machen. In dem Fall haben wir jetzt ein Zutat genommen, Ethyl-2-Methylacetoacetat. Die haben wir in einen Kolben reingegeben und geben dazu ein Gas, in dem Fall Acetylen, erhitzen das auf 100 Grad. Und dann sieht ihr, wie das Gas durch die Reaktion blubbert. Dann haben wir obendrauf noch einen Kühler, wo Wasser langläuft. Und dieser Schritt ist sozusagen jetzt ein Schritt, um diesen Kuchen oder dieses Molekül herzustellen. Und wenn wir diese Stufe fertig haben, nehmen wir ein anderes Fläschchen, geben das zu dieser Stufe hinzu und nach geben wir immer mehr Zutaten hinzu, um jetzt endlich bei unserem Zielmolekül anzukommen.
Genau. Das Endprodukt hält Stefan Schulz in den Händen. Das ist ein Kristall, wie so ein großes Salzkorn.
Natürlich reicht dieser eine Kristall nicht aus. Wir brauchen also mehr Material. Deswegen machen wir auch diese Synthese, dass wir so vielleicht ein halbes Gramm oder ein Gramm am Ende haben. Und dann folgen aber eigentlich erst die Untersuchungen, ob sich dieser Stoff überhaupt als Pflanzenschutzmittel für unsere Anwendung eignet. Weil da der Mensch hat ganz andere Interessen als der Springschwanz. Wie leicht es abbaubar ist, ob die Wirkung gut ist, ob es umweltverträglich ist. Solche Aspekte werden dann untersucht und das ist ein längerer Prozess, der sicherlich einige Jahre dauern kann.
Okay, gut. Also wir bleiben weiter gespannt und dann, wer weiß, haben wir ein Pflanzenschutzmittel, zu dem die Chemiker hier in Braunschweig also die Grundlagenforschung gemacht haben.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, WDR und NDR.
Carmen Wojcik war in einem Labor der TU Braunschweig. Und soweit Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam von Avishai Cohen. Die CD mit dem Titel 1970 erschien bei Sony Masterworks. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.